Kannst gerne den ersten Satz sagen.
Okay. Wasserkammerfahren, ja, willkommen.
Hallo. Ja, willkommen zu Kernel Panic.
Hallo und willkommen zu Kernel Panic.
Board on Fire. Und heute mit unserer Weihnachtsfolge, also setzt euch an den Kamin. Und ich habe wieder mal Ahmed zu Gast. Ahmed, wer bist du?
Also ich habe ja Kernel Panic gesagt, das ist auch das, was ich normalerweise mache. Aber bestenfalls sorge ich dafür, dass die Kernels nicht paniken, denn ich bin im Kernel-Team bei Pingotronics und beschäftige mich viel mit Linux und Bootloadern. Und du zündest Boards an oder was machst du?
Mensch, das ist ja, als wären wir professionell.
Ja,
es flutscht. Ja, ich bin bei Pingotronics im Hardware-Team. Das heißt, ich designe Platinen und sowas und löte da auch mal dran rum. Und bisher hat noch keins vollflächig Feuer gefangen bei mir. Ich finde, das ist doch mal was.
So. Aber und Magic Smoke schon.
Ja, ich meine, ein bisschen. Ich meine, er ist nicht umsonst drin. Manchmal muss man ihn auch rauskommen.
Ja, yeah, sonst das, zu viel Druck ist auch nicht gut.
Tja. Ja, wir machen mal wieder eine Folge. Wir sind ein bisschen außer der Übung, aber ich glaube, wir kommen gleich wieder rein.
Ja, das kriegen wir hin.
Ja, du hast eine Debugging-Geschichte mal wieder zu erzählen.
Ja, genau. Also das hat sich so in den letzten Monat, letzten Monat hatte ich mich damit beschäftigt und da gingen auch die Patches raus. Und ja, das hat jetzt ein bisschen gesackt, da kann ich was dazu erzählen.
Ja, ich werde mal eben kurz erzählen, was alles vorkommen wird. Du hast mich gebrieft. Wir haben Emulation von Hardware mit QEMU.
Mhm.
Wir haben Virtualisierung mit KVM.
Mhm.
Wir haben Barebox, den Bootloader. Und warum der mit einem von beiden nicht funktioniert hat.
Ja, und ein bisschen über Wirt.io würde ich dann auch noch reden.
Richtig.
Aber vielleicht sollten wir sagen, warum wir das alles erzählen.
Kannst du gerne einladen.
Also bei Kernel Panic, unserem Podcast, geht es halt darum, dass wir so Geschichten, Lagerfeuergeschichten von unseren Debug-Erlebnissen ja mal ein bisschen aufbereiten, diskutieren, mit euch teilen. Und ja, es macht Spaß. Aber ist halt auch Aufwand. Deswegen, ja, es ist ein Weilchen gedauert, bis jetzt eine neue Folge kommt. Aber die nächste ist bestimmt flotter da.
Davon gehe ich ganz schön aus. Ja, dann steigen wir direkt ein, oder?
Ja.
Was ist denn eigentlich QEMU und Emulation und warum begegnet uns das im Alltag?
Ja, also wir sind ja jetzt nicht der Cloud-Dienstleister. Wir haben natürlich VMs für das, was Leute normalerweise
virtuelle
VMs benutzen.
Maschinen, ja.
Ja, VMs, virtuelle Maschinen, für das, was Leute normalerweise virtuelle Maschinen für benutzen. Aber jetzt in unserem Tagesgeschäft für die Embedded-Geräte sind virtuelle Maschinen, die man ja auch auf den Embedded-Geräten laufen lassen kann. Aber in erster Linie sind die für uns interessant, weil wir damit quasi eine digitale Kopie von der Hardware versuchen, damit zu erstellen. Ich glaube, bei Großanlagen nennt man das einen digitalen Zwilling. Und dann kann man halt die eigene Software ausprobieren. Da hat man viel schnellere Iterationen, wenn ich jetzt zum Beispiel automatisiertes Testing machen will oder ich will jetzt ein Problem, das jetzt nicht hardware-spezifisch ist oder zum Beispiel ein Dateisystem verhält sich komisch, das will ich anschauen. Das kann ich in der virtuellen Maschine sehr gut mir anschauen, weil ich kann einfach die ganze Maschine anhalten, mir alles anschauen und ja, die Maschine dann einfach weiterlaufen lassen.
Also die Grundidee ist, wir haben ein Stück Software und in unserem Fall wollen wir uns das näher angucken.
Mhm.
Und das könnte man entweder machen, indem man es direkt, also wir entwickeln ja meistens Software für irgendwelche Geräte. Und das könnte man dann entweder machen, indem man die Software wirklich auf dem Gerät laufen lässt, auf der echten Hardware und dann halt Debug-Schnittstellen anschließt oder so, oder sich halt per Printf Sachen ausgeben lässt. Oder aber man nimmt halt einen Emulator und emuliert die ganze Hardware in Software. Das heißt, du hast ein Stück Software, das so tut, als wäre es die Hardware.
Ja, genau. Also man kann natürlich nicht alle Probleme damit entdecken, die es halt auf echter Hardware auch gibt. Die echte Welt ist messy.
Mhm.
Aber ja, für automatisierte Tests oder für jetzt nicht hardware-spezifische Sachen analysieren, ist das sehr komfortabel.
Genau. Also QEMU ist halt eine Software, die genau das macht. Also sie haben halt, unterstützen halt die Emulation von verschiedenen CPU-Architekturen und haben aber auch Emulation für verschiedene Hardware-Einheiten drin.
Genau.
Ja. Das heißt, du kannst, was weiß ich, deine serielle Konsole ist irgendwie emuliert, so als wäre es die echte, und deine Speicher sind so, als wären es die echten emuliert, und dann kannst du ihm halt ein Image geben und dann bootet da ein Linux zum Beispiel drauf.
Ja, also für einen QEMU alles da ist, ist es natürlich nicht immer, aber wenn da alles da wäre, könnte man einfach das gleiche Image, was man auf die Hardware packt, in den QEMU reinpacken und die Software würde den Unterschied nicht merken. Also bestenfalls.
Ja, und großer Vorteil ist halt, dass du halt vollständig, also ich hab zwei große Vorteile aufgeschrieben. Der eine ist, du kannst halt vollständig reingucken, weil halt, es wird ja alles in Software simuliert und in Software kann man halt besser reingucken als in so einen Prozessor, der halt wirklich in Hardware auf dem Tisch liegt. Und man kann das Ganze auch schön für automatisiertes Testing benutzen.
Genau, also bei dem ersten, also jetzt ein Prozessor, der mit anderen Sachen verkabelt ist, jetzt einfach anzuhalten und dann zu erwarten, ja, ich kann jetzt ihn einfach wieder weiterlaufen lassen, es funktioniert alles, das ist nicht unbedingt, aber bei einem QEMU hält man halt auch die Hardware an. Und dann kann man halt, ja, Sachen machen und dann einfach direkt weitersteppen.
Genau. So. Dann gibt's auf dem ganzen Aufbau und dann den nächsten Schritt. Virtualisierung. Mit KVM zum Beispiel.
Ich würde eher vorher über Virt.io sprechen, oder?
Das? Also ich würde kurz anreißen wollen. Also Virtualisierung ist einfach,
ja.
Man simuliert nicht mehr den, also bei QEMU ist es halt so, dass, ne, du guckst dir mehr oder weniger jede Instruktion an, die auf dem Prozessor ausgeführt werden sollte, und emulierst die halt in Software.
Ja, also QEMU ist da quasi ein Interpreter und lässt die Sachen laufen. Also er kann natürlich auch größere Code-Stücke am Stück einmal übersetzen, aber letztendlich übersetzt er halt von einem Instruktionsfluss quasi in den anderen Instruktionsfluss. Und wenn dann halt was passiert, wo ja zum Beispiel auf ein Gerät zugreifen oder eine Instruktion wird aufgerufen, die man eigentlich nicht aufrufen darf, denn QEMU läuft ja normalerweise als normales Programm im User Space, und dann wird zum Beispiel eine Instruktion aufgerufen, um jetzt die Page Table zu schreiben. Das ist eine privilegierte Operation. Und ja, das muss dann QEMU dann sehen, diese Instruktion darf ich gar nicht ausführen, und muss sie dann halt durch was anderes ersetzen. Das hat dann halt auch die entsprechenden Overhead, dass er halt in alle Instruktionen reinschauen muss, und die er eigentlich gar nicht so ausführen darf, muss er ersetzen.
Und ja, also Overhead in dem Fall heißt, das ist langsamer, als wenn es halt wirklich auf der Hardware laufen würde.
Genau, ja. Und ist dann auch schlechter isoliert, würde ich mal sagen.
Ja, und wenn wir dann zur Virtualisierung kommen, dann ist es halt nicht mehr so, dass jede Instruktion simuliert wird?
Ja, also bei hardware-unterstützter Virtualisierung, das kann der Prozessor halt, kommt der Prozessor selbst mit Unterstützung für Virtualisierung mit. Und das heißt, dann gibt es halt einen definierten Ablauf, wenn man jetzt eine Instruktion aufruft, die jetzt irgendwie speziell abgehandelt werden muss, das führt man einfach aus und dann landet man in dem Hypervisor. Also das ist das Wort für den virtuellen Maschinenmanager, der dann diese Sachen abhandelt, die man nicht einfach so ausführen könnte. Und ja, da das jetzt alles in Hardware unterstützt ist, ist es halt alles ein gutes Stück performanter.
Nachteil dabei ist halt, wenn wir zum Beispiel auf so einem x86-System, das ist so der normale Desktop, wie man kennt, bevor Apple angefangen hat, normale Desktops mit ARM zu bauen. Naja, egal. Wenn wir also uns so ein x86-System nehmen, dann können wir darauf alle anderen Prozessortypen emulieren, weil es ja einfach nur ist, man guckt sich die Instruktionen an und dann führt man die aus. Also tut so, als würde man sie ausführen in Software. Aber mit Virtualisierung geht das halt nicht.
Ja, also wenn wir jetzt, ja, wenn ich jetzt einen Intel-PC habe, damit kann ich jetzt nicht irgendwie meinen Raspberry Pi emulieren.
Das genau.
Geht nicht, ja.
Weil die Instruktionen...
Also nicht Hardware beschleunigt.
Ja, bei Virtualisierung würden sie ja direkt auf der CPU laufen, nur in einem speziellen Modus, der halt ja ein paar Sachen verbietet oder so tut, als wären sie echt.
Genau, ja.
Gut, gut. Das heißt, Vorteil von Virtualisierung?
Schneller.
Schöne Isolation. Vorteil von Emulation ist halt, man kann auch für andere Architekturen den Code ausführen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen x86 Desktop habe, kann ich halt auch meinen ARM-Prozessor-Code nehmen und darauf ausführen.
Und deswegen ist es bei uns ja auch der Normalfall, dass wir, weil wir halt auf Intel oder AMD, also auf x86 entwickeln und unsere Geräte sind vorwiegend ARM-Geräte, deswegen ist die Emulation ohne Hardwarebeschleunigung für uns der Normalfall.
Wenn wir das mal jetzt von oben heraus, also aus User-Sicht, von oben nach unten abrollen, wie das eigentlich alles funktioniert. Also, dann nehmen wir jetzt zum Beispiel QEMU. Und das ist ja so ein Command-Line-Programm. Und dann sagst du ihm, hier ist mein Image. Und da ist halt mein Programm drin und halt alles Mögliche, was es so braucht dazu. Und dann sagst du ihm noch, wie viel RAM soll er so tun, als hätte er ihn und also verschiedenste Parameter übergibst du ihm. Und dann, was passiert dann?
Ja, also auf der Kommandozeile baust du dir dein Gerät quasi zusammen, wie du gesagt hast. Es gibt auch so ein paar Presets, da kannst du sagen, ja, ich will jetzt ein Raspberry Pi zum Beispiel, kannst du dir aussuchen. Und dann verhält es...
Da weiß man, ja, welche Hardware ist da drin.
Ja, dann, was sind das dann für Peripherieeinheiten, die da drin sind und so weiter. Und dann kann man halt ein Image angeben und dieses Image wird gestartet. Und der Code wird dann halt ausgeführt auf dieser virtuellen CPU und kann dann halt auch zugreifen auf diese virtualisierte Hardware.
Aber wie?
Ja, also wenn du sowieso gerade emulierst, dann ist es ja ein leichtes Ding für QEMU. Dann sieht es, also es muss ja ein Schrei, also... Nochmal zurück. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hardware habe an Adresse 0x1000, da habe ich jetzt eine Hardware und da will ja QEMU.
Also wir haben einen Speicherbereich. Ja? Ja. Also das ist eigentlich, das haben wir schon oft gehabt, das Thema, aber ich finde, jedes Mal sollte man das ein bisschen vorstellen. Wir haben so einen Speicherbereich und wir adressieren da rein, so mit hexadezimalen Adressen, weil...
Weil wir cool sind.
Weil wir cool sind. Ja, ja, dezimal kann jeder. Also, wir haben diesen großen Speicherbereich und manche von den Bereichen sind gar nicht wirklich Speicher, wo du halt schreibst deine Daten hin und sie kommen genauso zurück, sondern da schreibt der Prozessor halt Werte hin und dann
macht die Hardware was damit. Also im einfachsten Fall hat man da einen RAM. Da sagst du, ich will an der Adresse lesen und dann sagt der RAM, hier hast du das. Und wenn man schreibt, dann schreibt das der RAM und beim nächsten Mal liest man genau den Wert. Aber bei Geräten, die am Adressbus hängen, die kriegen dann gesagt, ja, ich will an die Adresse das schreiben, aber sie können sich dann halt aussuchen, was sie machen. Die können dann sagen, okay, dann das, was du mir da gerade rausgeschrieben hast, das schicke ich jetzt aufs Netzwerk über einen Ethernet-Anschluss.
Ja, oder auf der seriellen Konsole kommt ein Buchstabe raus. Da
kommt ein Buchstabe raus. Oder eine LED geht an.
Das.
Aber von Sicht des Prozessors sehen sie halt schon sehr wie Speicher aus. Man liest eine Adresse, man schreibt eine Adresse, aber dann passiert was sehr Magisches auf der anderen Seite.
Also, sowohl in Hardware passiert was Magisches, weil einfach irgendwas anderes passiert, aber auch, wenn du jetzt den QEMU-Virtualisierungsfall, Emulationsfall im Allgemeinen hast.
Ja, ich glaube, softwarebasierte Virtualisierung ist ja auch, also vielleicht sollten wir einfach das besser abgrenzen mit hardwarebeschleunigter Virtualisierung und ja, Emulation.
Ich werde versuchen.
Ja, also im Emulationsfall, da hat man ja sowieso einen anderen Adressraum im QEMU als der Adressraum, in dem das QEMU tatsächlich als Programm läuft. Das sind ja unterschiedlich. Und wenn du dann halt das Programm auf eine Adresse zugreift, dann muss der QEMU ja sowieso übersetzen, diese Adresse im Kontext von der virtuellen Maschine, das muss ich ja übersetzen auf eine Adresse bei mir.
Und also wenn das jetzt zum Beispiel eine Adresse ist, die zum RAM gehört, dann hat er halt irgendwo ein großes Array in seinem Speicherbereich liegen, wo halt die RAM-Inhalte dieser virtuellen Maschine drin sind. Und dann schreibt er das da rein oder holt es raus.
Genau, und wenn das jetzt in seiner Tabelle da drin steht, aber nee, an 0x1000, da ist jetzt meine serielle Konsole, dann tut er das nicht einfach in den Speicher reinschreiben, sondern er ruft eine Funktion auf von irgendeiner Hardware-Emulierung in QEMU und sagt, hey, da will jemand gerade bei dir was reinschreiben. Und hier ist die Adresse und hier sind die Daten und mach mal was damit.
Ja, und was dann passiert, das ist halt so, das entscheidet die Software.
Ja, also bei QEMU ist das halt alles schön abstrahiert, aber wenn man jetzt auf eine serielle Konsole schreibt, dann kommt es, wenn man alles richtig gemacht hat oder alles richtig verkabelt hat, dann kommt es ganz normal auf dem Terminal raus. Dann schreibst du halt an Adresse 0x1000, schreibst du jetzt einen Buchstabe A und dann siehst du in deinem Linux-System, wenn da jetzt das unter QEMU ist, siehst du dann halt einen Buchstabe A auftauchen.
Jetzt darfst du dahin, wo du eben hin wolltest. Ja. Wie ist das mit hardwarebeschleunigter Virtualisierung?
Ja, bei
passiert da anders?
Ja, bei hardwarebeschleunigter Virtualisierung ist es dann halt so, dass man ja nicht wirklich die Adressen also die Adresse wird einfach dereferenziert tatsächlich. Du hast halt einfach du hast nicht diese in Software Übersetzung von den Adressen. Du hast eine Adresse 0x1000, dereferenzierst du einfach.
Also es läuft auf dem wirklichen Prozessor, läuft halt einfach offen die Instruktionen, wie sie halt auch laufen würden für den Host halt. Also wir haben einen Host und wir haben einen Gast. Er ist wieder weg. Also wir haben einen Rechner. Ja, da ist mal ein Betriebssystem drauf gestartet und dieses Betriebssystem läuft halt weiterhin. Und jetzt haben wir halt die Virtualisierung darunter und dann haben wir noch ein Betriebssystem, das startet. So. Und den Punkt, den ich machen wollte, habe ich vollständig vergessen.
Ich kann versuchen, weiterzumachen. Also ja, also man differenziert die Adresse. Wenn es normaler RAM ist, dann geht's einfach alles weiter, denn du hast ja schon RAM zur Seite gelegt von deinem Hypervisor. Aber wenn das jetzt I.O. ist...
Also die Hardware wird dann... Also die macht ja sowieso immer eine Übersetzung von virtuellen Adressen in Hardware-Adressen.
Genau.
Und die läuft dann halt einfach ein bisschen anders.
Ja, dann hat man halt nochmal eine Übersetzungstabelle dazwischen gestaltet. Mhm. Und wenn man dann sieht, also und dann steht dann halt drin, ja, wenn du das hier dereferenzierst, ja, dann ist das halt nicht RAM, sondern du gehst in den Hypervisor. Und dann kann der Hypervisor sich halt Gedanken machen, was er jetzt macht mit diesem Zugriff.
Das heißt, also ich habe mein inneres Betriebssystem, ja, also das virtualisierte, und da drin macht zum Beispiel der Kernel, greift auf eine Speicheradresse zu und dann
landet man halt direkt im Hypervisor und der Hypervisor macht das, was vorher die QEMU-Funktion gemacht hat, nämlich, okay, an dieser Adresse sollte das geschrieben werden. Wo schicke ich das jetzt hin? Was
mache also ich jetzt der Prozessor unterbricht an dem Moment hin, oder also der Prozessor unterbricht halt die... Ja. Also genau, also wir haben das Gastsystem und es versucht, auf diese Stelle zuzugreifen und in dem Moment unterbricht einfach, also bevor diese Instruktion, die das versucht hat, dies zum Beispiel eine Adresse zu lesen oder eine Adresse zu schreiben, bevor die zurückkehrt und halt die nächsten Instruktionen laufen, wird er unterbrochen und es läuft ein anderes Stück Software.
Genau, ja.
Der Hypervisor.
Ja, und der Hypervisor kann dann halt ja entscheiden, was er dann daraus macht. Aber solange man halt nicht I.O. macht, sondern jetzt Berechnungen oder Sachen in den Speicher schreiben. Also solange man nicht I.O. macht, ja, dann braucht man gar nicht in den Hypervisor reinzugehen. Und man läuft mit der vollen Geschwindigkeit.
Okay, also so solange der Gast halt nur RAM-Adressen berührt und so, kann er mit absolut voller Geschwindigkeit laufen. Aber immer sobald er halt versucht, auf die speziellen Adressen zuzugreifen, die zu irgendwelcher Hardware gehören, dann wird er unterbrochen, der Hypervisor wird aufgerufen, der tut etwas.
Genau, ja, der kann dann zum Beispiel entscheiden, ah, okay, es gibt einen QEMU-Prozess, dem reiche ich das jetzt weiter, die Information, dass da was passiert ist. Und hier, QEMU, kümmere dich mal darum. Dann läuft man wieder durch diese Funktion im QEMU, aber man läuft nicht durch den Emulationspfad für die normalen Instruktionen.
Also die, also im QEMU kommt dann so die Information an, hey, der Gast hat versucht, an die und die Adresse von der seriellen Konsole zu schreiben oder davon zu lesen.
Genau, ja. Das ist halt ein bisschen doof für die Performance, wenn du dann halt hoch in den Hypervisor musst, dann wieder zurück in den QEMU.
Wie geht denn das zurück eigentlich? Also wenn jetzt QEMU tatsächlich zum Beispiel, also wie fließen die Daten dann in QEMU rein oder raus? Also steht da ein, also was sagt der Hypervisor dem QEMU-Prozess, damit der...
Das ist eine gute Frage, auf die ich keine Antwort
habe. Gut.
Denn aus gutem Grund wollen wir das ja gar nicht so machen, sondern wir wollen ja eigentlich, dass der QEMU nicht für jeden Registerreit dann sich drum kümmern muss. Man will ja mehrere Daten am Stück
bearbeiten. Du darfst ja gleich.
Ist ja
okay. Ja. Okay, aber also die Grundidee ist, QEMU wird aufgerufen und sagt dann so unter der Hand, ja, du hast da jetzt gerade versucht, was zu lesen und da ist dieses Ergebnis rausgekommen.
Genau, und das sieht dann halt der Gast. Dazu muss man noch sagen, man kann auch Hardware direkt an Gäste durchreichen.
Und also einfach sagen, dieser Speicherbereich gehört zu dieser echten Peripherieeinheit von dem Host.
Ja, genau. Also ich hatte mal in Windows, das habe ich unter Linux. Also ich hatte ein normales Linux und da war eine Windows VM unterm Linux und da habe ich dann meine Grafikkarte zum Beispiel durchgereicht. Und dann konnte ich halt Spiele spielen unter Windows und mit voller Geschwindigkeit, weil die Grafikkarte ist einfach komplett durchgereicht. Mhm. Und solange man halt jetzt nicht auf irgendein virtualisiertes Gerät zugreift, wo jetzt halt die ganze Zeit, ja, hier, was soll ich machen? Hier, das sollst du machen. Solange du halt nicht solche doofen Synchronisationspunkte hast, merkst du gar nicht, dass es in einer virtuellen Maschine ist.
Ja, weil er halt direkt auf die echte Hardware zugreifen könnte, als wäre er der Host eigentlich von der Geschwindigkeit her.
Genau.
Ja, nur durch eine Speichertranslation vielleicht mehr, vielleicht auch nicht.
So.
Ja. Okay, aber wenn du halt so eine also emulierte Hardware hast, also dann kannst du jedes Stück in den Speicher gemappte Hardware emulieren, was du möchtest.
Ja.
Kannst du tun, als wäre es ein PCI-Host, USB, serielle Konsole, sage ich dauernd, Netzwerk, was weiß ich,
Grafikkarte.
Ja. Nur Nachteil, wenn du halt echte Hardware emulierst, ist, dass die halt nicht darauf optimiert ist.
Ja.
Und halt viele so eine Register lesen und schreiben Aktionen.
Genau, das sind halt Operationen, die halt bei einer echten Hardware nicht zu sehr ins Gewicht fallen, aber wenn du jetzt irgendwie 6 VMs hast und jeder muss dann halt irgendwie ganz langsam, ja, hey, ich will dieses Register schreiben, okay, dieses Register ist geschrieben, ja, hey, ich will dieses Register lesen, ja, hier, dieses Register ist gelesen, da will man eigentlich diese Operationen möglichst gering halten.
Ja, damit und nicht für jedes Pixel, was du malst oder so halt hin und her läufst.
Ja, also so Hardware gibt's ja tatsächlich, wo man dann halt tatsächlich die ganze Zeit hier da reinschreibt.
Mhm.
Wo dann halt wo der Frame-Buffer halt Teil der Hardware ist und ja, jedes Mal, wenn du dann da reinschreibst, muss halt irgendwie was losgetreten werden, damit die Hardware dann halt was antwortet. Mhm. Das lässt sich halt nicht unbedingt schön sauber emulieren und auch noch performant.
Und weil Virtualisierung so ein großes Thema ist, hat man sich etwas überlegt.
Also genau.
Virtualisierung wird ja bei, was weiß ich, bei hier den großen Cloud-Providern. Das sind ja alles virtuelle Maschinen, in denen der Kram läuft.
Ja, genau. Da kann man halt mehrere Kunden auf der gleichen Hardware unterbringen. Und da ist halt auch wichtig, denn wenn man halt nur Berechnungen macht, dann kriegt man die Berechnungen ja nie raus. Also ein sinnvolles Programm muss I.O. machen. Ansonsten bekommt man es ja gar nicht mit, was es da gemacht hat. Und da ist halt das Ding, wenn man echte Hardware emuliert, wie du gesagt hast, ist halt ja viele Schritte, die man eigentlich nicht braucht. Vielleicht sind sie halt auch restriktiv, also es ist halt auch restriktiv. Du willst eigentlich eine Hardware haben, die sich möglichst performant und schön programmieren lässt. Und das nennt man dann Paravirtualisierung. Da sind sich der Host, also das der Host, also die Maschine draußen, jetzt der Hypervisor oder das QEMU und der Gast sind sich einig, ja, du läufst virtualisiert, deswegen, ja komm, du musst jetzt nicht irgendwie an deiner Netzwerkkarte irgendwelche komischen Frequenzen und Clocks da einstellen, was sich eh nicht interessiert, gib mir einfach direkt die Daten. Und weißt du was, ich brauche die Daten nicht mal am Stück. Hier, gib mir einfach eine verlinkte Liste und ich pack das schon zusammen, das passt schon. Und wenn man halt dieses Verständnis hat...
Dann sowieso auf deinen RAM zugreifen. Also.
Ja, ich habe sowieso Zugriff auf alles. Sag mir einfach, hier sind die Sachen und das und das und das gehört zusammen und ich mache was damit. Brauchst dich jetzt nicht um irgendwas anderes zu kümmern. Und ja, und damit geht's eigentlich recht flott.
Also, was ist das? Wie
heißt Paravirtualisierung ist jetzt der Überbegriff. Und was wir da unter Linux normalerweise benutzen, ist Virt.io. Das ist ein Standard. Mit Steffen solltest du vielleicht mal eine Folge machen, denn der versucht gerade in den Standard was Neues reinzubringen.
Ja.
Und Virt.io ist das, was man halt da normalerweise benutzt für Paravirtualisierung. Das unterstützt im Kernel, im QEMU, in verschiedenen Gästen. Es gibt Windows-Treiber dafür, die ganzen Cloud-Provider benutzen und entwickeln daran mit. Und da haben sie sich geeinigt auf ein Modell von Hardware, wo dann halt alle sich darauf einigen und dann darüber kommunizieren können. Und die Idee ist, möglichst wenig Register schreiben.
Willst du erst erzählen, wo es dir so begegnet ist in der bisher oder wie es funktioniert?
Ich könnte sagen, wie es mir zuerst begegnet ist. Also ich, weil Virt.io halt extra dafür designt wurde, dass es halt schön zu programmieren ist, also schön zu implementieren ist, hat der einer der Fabrice Bellard, der ist...
Hat der QEMU nicht angefangen?
Ja, der hat QEMU angefangen. Und weil das nicht genug ist, hat er dann nochmal einen zweiten Emulator.
Er hat verschiedenste Dinge FFmpeg angefangen, oder?
Hat er auch angefangen. TinyCC, der, ich glaube, 1099 kann der. Und ja, ein kleiner Compiler. Ja, also das...
Er muss in einer anderen Zeitzone leben. Eine Tag länger als 24 Stunden. Na gut, ja. Der hat das angefangen.
Ja, der hat dann, weil QEMU nicht genug war, hat er TinyEMU gemacht. Und das ist ein minimaler Emulator. Und was ihm hilft, so minimal zu sein, ist, dass er jetzt nicht irgendwelche komische Hardware emuliert, sondern den gibt's für x86 und für RISC-V, zwei verschiedene Instruktionssätze. Er hat sich auf diese zwei limitiert.
Also das sind die er emulieren
kann. Ja, die Prozessoren, genau. Aber alle Hardware, die er unterstützt, ist Virt.io-Hardware, weil das ist wenig Code im TinyEMU, ist wenig Code im Gast. Man hat mittlerweile für Linux die Virt.io-Treiber, kannst du einfach anknipsen, sind vielleicht auch schon an bei vielen Distributionskerneln. Und um halt noch einen Schritt weiter zu gehen, hat er dafür gesorgt, dass man das nach WebAssembly kompilieren kann. Und damit kannst du einfach im Browser eine virtuelle Maschine starten und Linux laufen lassen im Browser. Und das fand ich richtig cool.
Das ist natürlich sehr funktional und sinnvoll. Ich denke, du wirst etwas für etwas Funktionales und Sinnvolles eingesetzt haben.
Es war tatsächlich so wie jetzt. Ich glaube, das war 2020. Also es war auch Weihnachtszeit, aber nicht jetzt wie jetzt, sondern schon zwei Wochen später oder eine Woche später, wo ich schon meinen Urlaub hatte. Und da habe ich mir gedacht, was wäre denn cool als April-Scherz, für den nächsten Baerbox-April-Scherz, was da zu implementieren? Habe ich mir gedacht, Doom in Baerbox wäre cool.
Doom im Bootloader, ja.
Ja, wieso nicht?
Wieso nicht?
Ja, also finde im Baerbox wird ja viel Wert darauf gelegt, dass man möglichst leicht C-Code portieren kann. Und Doom ist in C geschrieben und da wurde auch Wert darauf gelegt, dass man halt trotz, weil das ist halt aus den 90ern stammt, dass man halt trotzdem schönes, standardisiertes, frisch standardisiertes C benutzt. Und ja, da habe ich mir gedacht, das kann man doch nach Baerbox portieren. Und dann kann man Doom überall laufen lassen, wo Baerbox auch läuft. Das habe ich dann auch gemacht. Und habe das dann auch das erste Mal auf so einem Traktorpanel gesehen und habe mich gefreut, aber habe mir gedacht, was mache ich jetzt mit Leuten, die kein Traktorpanel haben?
Das soll es gehen.
Ja,
gehen.
Die können natürlich auch Baerbox selbst auschecken, kompilieren und auf ihr Panel tun. Oder ich auf dem Laptop geht's auch, aber habe mir gedacht, ja, also wenn man sich schon die Mühe macht, dann will man auch Leuten das zeigen können. Da habe ich mir gedacht, im Browser, in der virtuellen Maschine, da wird es doch gut aufgehoben. Und ja, da habe ich geschaut, oder da hatte ich schon Tiny Emo schon vorher gesehen, habe mir gedacht, ja, da brauche ich jetzt nur noch Virt.io-Support in Baerbox. Und dann habe ich mich dann das erste Mal auch damit beschäftigt oder damit auseinandergesetzt, was ist denn überhaupt Virt.io? Und ja, das ist richtig nice.
Okay, das heißt, Virt.io-Support in Baerbox gibt es wegen Doom.
Genau, ja. Mittlerweile benutzen wir es auch für die Testsuite.
Mittlerweile, ja. Aber, hat auch anderen Nutzen.
Ja. Aber, ja, aber am Ende brauchst du in der Regel nicht wirklich einen Bootloader auf deinem, in deiner virtuellen Maschine. Deine virtuelle Maschine kann einfach den Kernel starten. Ja. Deswegen ist Virt.io eigentlich für Testen und ja, wohl auch für Doom interessant, weil ich dann halt nicht irgendwie neue Treiber schreiben musste, sondern ich konnte einfach direkt im Tiny Emo laufen. Und das Tolle ist, das läuft jetzt auch unter QEMU, es wird auch unter VMware laufen, es wird jetzt auch unter, weiß nicht, Virtual Box laufen. Mhm. Alle Hypervisor, die halt auch Virt.io unterstützen.
Das ist halt standardisiert jetzt, ja.
Genau.
Ja. Anders, also es ist ja nicht neu, das Konzept Paravirtualisierung, aber...
Ja, neu ist es nicht, aber dass man sich halt, dass halt durchimplementiert wurde für viele verschiedene Geräteklassen, für Disk-Geräte, für Netzwerkgeräte, für Konsolen. Es wurde durchimplementiert, es wurden Spezifikationen geschrieben. Es gibt tatsächlich ein Prozess, wie man neue Spezifikationen rausbekommt. Und ja, alle, die sich halt daran interessieren, können sich daran beteiligen. Und das ist dann halt was anderes, als wenn jetzt VirtualBox sagt, okay, wir machen jetzt unseren Para-Virtualisierungstreiber und Linux sagt, okay, wir machen jetzt diesen Treiber. Mhm. Und ja, da hat man halt was, was viele unterstützen können.
Ich hatte auch schon Kontakt mit Virt.io.
Was hast du
das gemacht? Das wird nämlich, also weil man halt festgestellt hat, oh ja, der Standard ist ganz nett und alles ist schon da, hat man sich auch entschieden, das für RP-Message zu benutzen. Mhm. Das ist gedacht zur, wenn du halt so ein System-on-a-Chip hast, dann sind ja meistens mehrere Prozessoren drin, auf denen halt auch Linux läuft. Mhm. Und mittlerweile, weil der Platz auf dem Silizium ist halt günstig, ja, dann packen sie auch noch immer ein paar Mikrocontroller-Cores mit drauf, mit denen du halt so Realtime-Kram machen kannst. Und die teilen sich halt einen großen Speicherbereich. Und das ist halt dann sehr ähnlich wie der Virtualisierungsfall. Und deswegen benutzt man das halt auch für die Kommunikation zwischen den Hauptprozessoren und den Coprozessoren, zwischen den Mikrocontrollerkernen da drin.
Ja, das bietet sich halt gut an, wenn man den Speicher teilt.
Ja.
Es gibt sogar Hersteller, die verkaufen Netzwerkkarten, die also Hardware-Netzwerkkarten, und die sprechen Virt.io.
Ja, weil wo der Treiber, Standard ist und was taugt.
Ja, ja, den Treiber gibt's halt schon für verschiedene Betriebssysteme. Er ist performant. Ja. Und ja, warum nicht Hardware bauen, die halt genau diesen Standard schon spricht?
Wie funktioniert es denn? Was tut es?
Ja, also damit es, also das Ganze dreht sich um so eine sogenannte Virt-Queue. Ich weiß nicht, ob wir schon mal über DMA gesprochen haben hier in einem Podcast.
Es kam vor.
Aber das sollten wir mal vielleicht
ein bisschen... Es wäre gut.
Ja, also DMA, Direct Memory Access, das ist, wenn Geräte von sich aus auf den Speicher zugreifen und die CPU nicht alles selbst machen muss. Also wenn jetzt ein Netzwerkpaket von einer Netzwerkkarte kommt, das interessiert die CPU, aber es interessiert die CPU nicht so sehr, dass es da jetzt alles stehen und liegen lassen will und dann einzeln die Bytes rausziehen muss aus der Netzwerkkarte.
Interrupt abhandeln.
Ja.
Oh, ein Byte. Interrupt
abhandeln. Selbst wenn du keine Interrupts bekommst für jedes Byte, sondern für ein Paket, ist es halt immer noch ein Lesezugriff, ein Lesezugriff, ein Lesezugriff. Und Zugriff auf Hardware über die I/O-Register ist schon einiges langsamer als Zugriff auf den Speicher. Also
auch auf echte Hardware.
Genau, ja. Also dann hast du, da geht viel Zeit darauf verloren, dass du einfach jetzt die Pakete aus dem Gerät lutschst, was du halt, ja, sinnvoll benutzen könntest, indem du zum Beispiel andere Pakete bearbeitest. Also du würdest gerne einfach deine Zeit in Paketbearbeitung stecken und dann einfach nur gesagt bekommen, hier ist übrigens ein Paket schon fertig für dich im Speicher. Und ja, das ist das halt, was DMA ist. Das heißt, die Netzwerkkarte kriegt gesagt, ja, hier an die Stelle schreib mir mal meine Daten, wenn die kommen.
So die nächsten 20 Pakete, wenn die kommen. Hier, ich habe dir ein bisschen Speicher reserviert, schreib das da einfach selbstständig hin.
Genau. Und da, wenn man dann ein Paket genommen hat und verarbeitet hat, dann kann man ja diesen Puffer wieder der Hardware geben. Also werden die quasi recycelt und deswegen macht man dann einen Ring. Da hat man dann einen Ring an Deskriptoren, nennt man die. Und dann hängt man einen Deskriptor rein und sagt, den darf die Hardware nehmen. Mhm. Und dieser Deskriptor zeigt auf einen Speicherbereich und im Deskriptor steht auch, wie groß dieser Speicherbereich ist. Und die Hardware, wenn sie ein Paket bekommt, läuft sie diesen Ring durch und sieht, ah, da ist Platz, da schreibe ich jetzt in diesem Puffer mein Paket und setzt dann dieses eine Bit, das sagt, ich bin fertig mit, die CPU kann es abholen und dann holt es die CPU ab. Aber es ist alles im Speicher und die CPU muss jetzt nicht immer wieder mit der Hardware sprechen. Und finde dich zurück, oder du bestimmt, aber wenn sich unsere Zuhörer zurückerinnern, genau das war ja doof, die ganze Zeit auf die Hardware-Register zuzugreifen. Und unter Wirt.io profitiert man dann halt immens davon, dass man einfach in den Speicher schreibt, QEMU das direkt sieht.
Weil Speicherzugriffe mit voller Geschwindigkeit laufen.
Genau, und weil QEMU ja den gleichen Speicherbereich direkt gemappt haben kann. Da muss man halt gar nicht mehr durch einen Hypervisor gehen, sondern man schreibt es einfach in den Speicher und QEMU kann es sehen.
Das ist also du hast das Gastsystem und der Treiber, der Netzwerktreiber, ich mache Airquotes für die Zuhörer. Ja. Der Netzwerktreiber schreibt dann halt einfach seine Daten, die er loswerden möchte, in seinen eigenen Speicher rein. Und also in den Gastspeicher.
Genau, ja, also es ist nicht sein eigener Speicher.
Ja.
Also der Gast sagt hier, also das muss der Gast ja auch machen, sonst könnte es ja Sachen vom Gast einfach überschreiben.
Host.
Nee, der Gast tut den Speicher zur Verfügung
stellen. Naja, aber der darf nicht die Sachen vom Host überschreiben.
Nein, aber du willst ja auch nicht, dass der Host die Sachen vom Gast überschreibt.
Okay.
Denn finde jetzt, der Gast ist ja ein Betriebssystem, hat hier Speicher, hier Speicher, hier Speicher. Und wenn der Host sich einfach denkt, ja, das ist ein schönes Stück Speicher, would be a shame if something overwrote it und schreibt da einfach rein. Okay,
also der Gast reserviert Speicherbereiche vor, auch für den Host, in die der dann halt reinschreiben kann, wenn halt der Host Sachen an den Gast schicken möchte.
Genau. Die Unterscheidung Host ist ja dann von Sicht des Wirt.io-Treibers ja eigentlich nicht so relevant. Es gibt einen Wirt.io-Treiber auf der Seite vom Gast und ein Wirt.io-Device. Es könnte ein echtes Gerät sein, es könnte ein virtualisiertes Gerät sein, es könnte alles Mögliche sein. Und man sagt dem Wirt.io-Device, ja, hier diese Puffer darfst du benutzen, indem man sie in diesen Ring reinhängt. Und ja, dann kannst du halt sagen, ich hänge jetzt irgendwie 20 Puffer rein. Dann sage ich, mache ich halt jetzt mal ein I/O-Write und sag, ja, hey, jetzt gibt's was.
Im ersten Schritt agiert der Gast nur mit dem Arbeitsspeicher, wo er halt direkt reinschreiben kann. Aber das kriegt der QEMU oder der Hypervisor an sich halt auch nicht mit, dass der da rein. Also er könnte.
Er könnte die ganze Zeit reinschauen, hat sich was geändert, aber ja. Genau das will man ja vermeiden. Man will ja die Sachen schon fertig im Speicher haben und dann nur gesagt bekommen, jetzt gibt's was für dich.
Genau, und das macht man dann so über diesen klassischen Weg, wie wir es halt gesagt haben. Er schreibt in irgendein Register und dann wird halt so eine, was ist denn das eigentlich, ein Exception oder so?
Ja, also in Wirt.io ist es halt ein Notifikationsmechanismus. Mhm. Das ist dann halt zum Beispiel eine Registeradresse, wo dann der Gast reinschreibt und dann läuft halt der Hypervisor los und sagt, ja, hey, hier hat sich was geändert.
Und guckt dann in denselben RAM-Bereich rein und sieht, ah ja, hier sind Sachen in diese Wirt-Queue reingeschrieben worden, die nehme ich da jetzt mal raus.
Genau. Und in der entgegengesetzten Richtung kann dann zum Beispiel ein Interrupt landen beim Gast und sagen, ja, hey, es gibt übrigens jetzt ein paar Pakete für dich. Und dann kann der Gast anhand dieses einen Interrupts einfach einmal den Ring durchlaufen und sehen, huh, welche Pakete sind jetzt neu dazugekommen.
Das ist ja gar nicht eins, das sind ja 100.
So. Ja, genau. Ja. Ja. Und dann, oh, 100 Pakete, gut, dann nehme ich die mal und mach was damit. Und man muss halt diese Notifikation zur Synchronisierung muss man halt möglichst sehr wenig machen.
Ja.
Dann, ja.
Weil das sind halt die, die teuer sind, weil halt viel Software involviert ist, Kontextwechsel.
Genau.
Ja. Ja. Alles klar, also, wir sollten mal alles nochmal zusammenfassen. Was haben wir gehört? Wir haben uns insgesamt über Emulation unterhalten, so auf wie sorgt man dafür, dass man auf einem System, auf einer Prozessorarchitektur auch andere Prozessorarchitekturen emulieren kann und halt auch Peripherieeinheiten und so. Dann haben wir festgestellt, dass das schöner wäre, wenn es schneller wäre für den Spezialfall, dass wir auf derselben Prozessorarchitektur laufen. Und deswegen gibt es halt so Hardware-supporteten Virtualisierung. In unserem Fall halt mit KVM. Dann haben wir festgestellt, dass das mit dem Emulieren von Peripherie ganz nett ist, dass wir so tun können, als wäre es Sonne und Sonne Peripherie. Aber dass das für den Spezialfall, dass sowohl der Host und der Gast wissen, dass sie halt, also dass es halt um Virtualisierung geht, schöner wäre, wenn man was Optimiertes darauf hätte, was halt schneller funktioniert.
Genau, ja.
Das heißt, wir haben den allgemeinen Emulation funktioniert in fast allen Bereichen gehabt und jetzt Spezialisierungen gehabt, um das einfach schneller zu machen.
Also Wirt.io kannst du auch normal unter Emulation machen.
Ja, okay. Ja, also kannst auch, du willst für einen anderen Prozessor laufen, aber der weiß trotzdem, dass er virtualisiert ist und dann kannst du ja trotzdem die Optimierung machen.
Genau, ja. Also kannst, ja, also Wirt.io ist ja am Ende eine Spec und du musst sie nicht mit Hardware-Virtualisierung benutzen, aber sie ist halt schon so designt, dass man sie halt möglichst effizient mit Hardware-Virtualisierung implementieren kann. Also jetzt der RISC-V im Browser, ich weiß nicht, ob jemand den schon mal auf einem RISC-V-Maschine hat laufen lassen, aber selbst wenn, es hat keine Hardware-Beschleunigung. Also irgendwo muss man einen Strich ziehen, bevor man Coemo nochmal implementiert.
Okay. Ja. Okay, ja, dann, ja, ich glaube, wir haben gut zusammengefasst, was wir bisher gesehen haben, oder?
Ja, ich habe dabei Wirt.io, glaube ich, ein bisschen von hinten angefangen. Also zuerst muss man ja erstmal erkennen, dass man tatsächlich ein Wirt.io-Gerät hat.
Ach so, ja, okay. Ja, kannst du auch noch erzählen, wie das funktioniert?
Ja, da wird ein PCI-Bus virtualisiert. Dann sieht man halt...
Also ganz klassisch so Coemo-mäßig so... Hey, guck mal in diese Adresse und dann sagt der so, das sieht ja aus wie ein PCI-Gerät. So.
Genau, und dann das PCI-Gerät hat eine bestimmte Vendor-ID und bestimmte Product-ID und ja, und wenn man dann halt sieht, ah, okay, da ist ein Disk-Device, dann kann man sich mit dem Disk-Device noch austauschen, was der Treiber kann. Das ist halt auch ein ganz tolles Feature, was du normalerweise nicht bei Hardware hast, wenn du einfach echte Hardware emulierst. Man hat so Feature-Bits für Sachen, die Sachen schneller machen oder wenn man halt merkt beim Standard, ja, das ist halt auf manche Hardware nicht so schön implementierbar, deswegen machen wir es optional. Und dann sagt die Hardware, wenn man das ausliest, hey, das kann ich. Mhm. Und dann kann man als Treiber sagen, ja, aber ich kann nur das. Und ja, dann wird nur das gemacht, was beide können. Und dadurch kann man halt in Zukunft neue Sachen hinzufügen, denn der Treiber wird ja nicht sagen, dieses eine Bit, von dem er nicht weiß, was es ist, dass es gesetzt ist. Und man kann auch Sachen wegnehmen und ja, ich weiß nicht, ob das bisher passiert ist, bei, seit es eine 1.0 Standard gibt. Aber ja, das könnte man dann halt schon ganz am Anfang rausfinden, wenn dann halt der Treiber sagt, ich will aber, dass das geht, und das Device sagt, nee, das geht nicht, dann findet man das halt früher raus, und es tut sich halt nicht später irgendwie komisch verhalten. Und dann hat man halt noch diese Notifikation, die wir angesprochen haben, um halt tatsächlich der anderen Seite zu sagen, ja, hey, hier in der Wirt-Queue hat sich was getan. Und das Coole ist, das benutzen alle Treiber, das implementierst du einmal, und alle Devices und alle Treiber benutzen diese gleichen vier Mechanismen. Egal, ob das jetzt Netzwerk ist, ist es Disk, also das Ganze ist netzwerkinspiriert, also schnelle Netzwerktreiber machen das so mit Ringen. Weil man will halt die ganze Zeit Pakete, so wie sie übers Netz kommen, will man die ganze Zeit den Speicher schreiben und dann sagen, ja, hey, sammel mal ein. Und weil das sich halt so gut bewährt hat für Netzwerktreiber, macht man das Gleiche auch für Serielle. Ja, die ist jetzt nicht so schnell, aber macht man auch für Disk, macht man für alles Mögliche. Ja. Und was genau man aber in diese Puffer reinschreibt, die in dem Ring gequeued sind, das ist das, was dann der Standard sagt. Die Spec sagt, ja, für ein Disk musst du halt einmal sagen, ich will lesen oder schreiben, muss sagen, von wo, und muss mir aber auch einen Puffer geben, wo ich das reinschreibe, und dann will ich noch einen Status-Byte, wo ich dann sage, es war erfolgreich oder nicht. Das tust du in dein Wirt-Ring, Wirt-Queue, Wirt-Ring, wie auch immer, und schickst eine Notifikation, und dann kriegst du eine Notifikation zurück, und ja, dann hast du deine Daten. Und der Treiber, der jetzt irgendwie so ein simples Disk-Gerät abhandelt, passt auf eine Bildschirmseite. Ja, Bildschirmseite ist nicht genau definiert, ja, okay. Aber in 40 Zeilen mit, ohne dass du jetzt keine Leerzeichen lassen musst, hast du den Barebox-Treiber dafür geschrieben. Das finde ich richtig toll.
Also deutlich schöner, als wenn du halt wirklich mit einer echten Hardware, die zum Beispiel, was weiß ich, eine SD-Karte bespielt oder sowas, reden würdest, wo du dann halt alles Mögliche aufsetzen musst, was dann aber den Host ja in unserem Fall überhaupt nicht interessiert.
Genau, also wir haben da wir haben da ältere Projekte, wo wir da VExpress, das war so ein Evaluation-Kit von ARM, also so ein Standardding, und viele Leute haben das halt benutzt, und da gab es auch QEMU-Support dafür, und der normale Speicher darauf ist ein Flash. Und ein Flash, wegen der Technologie, mit der er physisch gebaut ist, muss man zum Beispiel erstmal Blöcke erasen, bevor man sie schreiben kann. Man kann alle im ganzen Block in die eine Richtung erasen, dann stehen zum Beispiel alles nur Einsen drin, und dann kannst du halt programmieren und von einer 1 auf eine 0 kippen. Aber wenn du jetzt wieder anstelle der 0 eine 1 kippst, dann musst du halt eben den ganzen Block erasen. Aber schreiben machst du dann halt in Sektoren, und die sind kleiner als ein Block. Das ist alles Sachen, die dem QEMU eigentlich egal sein sollten, ja, aber es muss alles emulieren, damit ein Treiber genauso funktioniert. Ja. Und da ist Wirt.io, wo du einfach sagst, also let's not kid ourselves, ist Speicher. Nimm, gib.
Schreib den irgendwo hin. Mach irgendwas, was du willst. So, alles klar. Dann, das war die Zusammenfassung. Und weißt du noch, worum es eigentlich geht in diesem Podcast?
Genau, also letzten Monat oder den Monat davor war es das erste Mal, dass ich davon erfahren habe, dass jemand versucht hat, Barebox unter QEMU mit KVM-Hardware-Virtualisierung laufen zu lassen.
Hast du unter x86 noch nicht gemacht?
Also es ist nicht der Standard. Du musst sagen, enable KVM. Aber ich meine, das gemacht zu haben. Aber es war noch nie auf einem ARM-System.
Das war der Spezialfall.
Genau.
Jemand hat sich wirklich ein ARM-System genommen, also ARM64-Bit, und hat halt, wollte halt mit KVM mit Hardware unterstützter Virtualisierung, ich versuche es zu lernen, versucht es laufen zu lassen.
Ja, alles gut. Ich habe die ganzen Begriffe von der Uni auch schon vergessen. Also ich hoffe, mein Prof für Virtualisierung hört diesen, obwohl... Also er kann ihn hören, aber ich hoffe, er judged mich nicht so hart dafür, dass ich die genauen Begriffe nicht mehr parat habe. Aber ja.
Und das hat problemlos funktioniert, und das ist jetzt das Ende der Folge. Tschüss.
Oh ja, gut. Ja. Jetzt kann der Feueralarm kommen.
Das war nicht so.
Nee, das hat nicht funktioniert. Also zum Kontext. Mein Kollege Enrico hat Tests geschrieben, damit im Open Embedded Core, das können wir später drüber sprechen, aber die haben eine Test Suite und der hat Tests geschrieben, damit in dieser Test Suite auch ein Test ist für Baerbox und für U-Boot. Es gab vorher Tests für Linux und da wurde halt ein Kernel gestartet mit einem User Space und hat Sachen gemacht.
In virtuellen Maschinen.
In einer virtuellen Maschine. Aber das war halt so langsam, dass sie gesagt haben, ja, hey, wenn du jetzt sowieso schon auf ARM bist, dann schalt doch Hardware.
Also in einer nicht Hardware-supporteten virtuellen Maschine. Also in einer Emulation dann.
Nee, sie hatten ja, also das Open Embedded Core Projekt hat ARM-Server, die sie auch zum Testen benutzen. Ja. Und wenn du sowieso ein ARM-Image auf einen virtuellen ARM-Prozessor laufen lässt, dann kannst du ja auch statt einem virtuellen ARM-Prozessor kannst du es ja auch mit Hardware-Beschleunigung laufen lassen. Mhm. Und da war das Linux halt sehr viel flotter durch. Und da hat ja jeder was davon. Man kriegt schneller gesagt, ja, du hast die Testsuite kaputt gemacht.
Ja, also sie haben einen Testserver für x86 und da läuft es wahrscheinlich dann auch virtualisiert drauf.
Ja, da läuft auf x86. Also ich denke mal, dass die gleichen Tests auf beiden laufen. Ich habe mir das nicht so genau angeschaut. Aber ja, aber es gibt ja einen Mehrwert davon, dass man jetzt versucht, eine Sache von x86 nach ARM zu cross-compilen, aber gleich auch versucht, von ARM auf ARM nicht zwecklich cross-compilen, sondern einfach kompilieren. Dann hat man halt bessere Abdeckung, dass man da halt jetzt nicht irgendwie komische Sachen macht.
Okay.
Und es hat super funktioniert auf den x86-Geräten. Es hat ja auch bei Enrico super funktioniert. Aber halt als der CI, der ARM-CI drüber gelaufen ist, dann, ja, nee, beide hängen sich weg. Also ob er die U-Boot-Tests laufen lässt, hängt er sich weg. Ob er die Baerbox-Tests laufen lässt, hängt sich weg. Und ja, muss man mal rausfinden, warum das so ist. Und ja, da habe ich gesagt, ja, das kann ich mir anschauen. Also hat sich ja schon so viel Mühe mit dem Patchen gegeben. Da ist jetzt schade, dass die Tests laufen, aber irgendwie irgendwas nicht will. Also, weil es ist auch ein interessantes Ding. Also Baerbox läuft ja normalerweise auf ARM-Prozessoren.
Ja.
Und okay, fürs Testen kann man auch auf emulierten ARM-Prozessoren laufen.
Ja.
Aber jetzt auf diesen Prozessoren, wo ein Bare Metal kein Problem hat zu laufen, dass er dann unter Hardware-Virtualisierung nicht läuft, ist ja komisch. Also er ist ja eigentlich dafür gemacht.
Ja.
Ja, es geht doch nicht.
Was soll denn das?
Ja, nee, das kann man sich ja nicht gefallen lassen.
Ja.
Ja. Da habe ich dann zu Hause ein Board ausgegraben, wo ein Debian installiert war. Mhm. Das war ein ARM-System. Es war nicht ein sehr performantes ARM-System. Es hat sehr lange gebaut, damit Yocto zu bauen.
Also damit du es nachstellen kannst.
Ja, genau. Und ja, zuerst konnte ich es nicht nachstellen. Dann habe ich den Maintainer gefragt, ja, hey, ich kann es nicht nachstellen. Dann hat er mir gesagt, ja, schau mal hier, vielleicht findest du da was. Und dann habe ich die magische Stelle gefunden, Enable KVM gleich 1 oder so. Und das habe ich dann gesetzt. Und dann hatte ich das Problem.
Das heißt, mit QEMU, also wenn man QEMU normalerweise aufruft, dann macht es halt die Emulation, so Instruktion für Instruktion.
Genau.
Und du hast das Flag gesetzt, so, nee, mach mal mit Hardware.
Genau. Ja. Und das macht der CI automatisch. Und wenn ich das mache, dann ist kaputt gegangen, mache ich aber Enable KVM weg, hat es funktioniert. Das ist sehr, sehr komisch. Also, was ist da los? Und da kommt halt dieses Ding, weil wenn man in einer virtuellen Maschine ist, dann kann man halt so schön debuggen. Da kann man einfach einen Debugger dranhängen und kann mal schauen, wo man da landet. Und ja, ich lande in einem Data Abort Handler. Also es wurde auf Daten zugegriffen, wo man eigentlich gar nicht zugreifen darf. Das ist ein Data Abort. Den habe ich da bekommen. Ich habe da hingesteppt davor, um zu sehen, woher kommt es. Und dann habe ich die Stelle gefunden. Es ist eine Stelle, die eigentlich in jedem Baerbox einkompiliert ist. Die eigentlich, also die ist auf Millionen von Geräten durchgelaufen. Mhm. Aber unter KVM crasht's. Ja, das ist komisch.
Frech.
Ja, da habe ich halt gesagt, okay, dann kopiere ich mal das bisschen Code an den zuerst habe ich versucht, einen Printf reinzumachen, um rauszufinden, was macht er denn? Dann ging es natürlich. Ja, also sonst wäre es ja hier Fehler am Platz.
Ja.
Also Debugging hinzugefügt, dann ging's.
Ja, das ist schon wirklich Standardkriterium.
Ja, also ansonsten macht es ja keinen Spaß. Dann habe ich den Code, okay, ich ändere jetzt nichts, aber ich kopiere jetzt mal diese Funktion ganz am Anfang von Barebox. Mhm. Ist immer noch kaputt. Schmeiß jetzt den ganzen Barebox weg, habe jetzt nur diese eine Funktion und dann schaue ich mir mal genau an, was da los ist. Und habe dann halt Stück für Stück Sachen weggemacht, bis ich dann auf 10 Zeilen Assembler gekommen bin. Und die habe ich mir dann angeschaut. Und die Zeile, wo es kaputt geht, war eine Instruktion, die kannte ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß, es gibt Instruktionen, die lesen und schreiben. Brauchst du? Mhm. Speicher lesen, Speicher schreiben. Aber da gibt's auch Instruktionen, die sind für Loops optimiert. Also wie sieht ein Loop aus? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Array hast von Elementen, dann willst du an der Stelle lesen und dann die Stelle danach und dann die Stelle danach und dann die Stelle danach. Ja. Und statt, dass du halt einmal liest und dann irgendeine Adresse inkrementierst, gibt's Instruktionen mit Lese und Postinkrement um 4.
Also ich habe hier ein Register und da ist meine Adresse drin, die ich lesen möchte. Und normalerweise würdest du halt sagen, also erste Instruktion ist, lese von dieser Adresse aus dem Register. Nächste Instruktion ist, addiere 4 drauf.
Genau.
So. Und dann Schleife, Schleife, Schleife. Und das geht auch in einer Instruktion.
Ja, auf ARM geht das auch in einer Instruktion.
Schneller.
Ja. Fragt man sich ein bisschen, war die Idee von RISC nicht eigentlich,
dass
man... Aber da wollen wir gar nicht hingehen. Naja, jedenfalls, und wenn ich printfs hinzufüge, dann hat der Compiler halt anderen Code generiert, weil es für ihn wohl besser aussah, jetzt anderen Code zu generieren. Und dann habe ich halt eine E-Mail geschrieben an die QEMU und an die KVM-Maintainer für ARM und gesagt, wenn ich ein Read oder ein Write, diese Instruktion benutze zum Lesen und Schreiben vom Speicher mit einem Post-Index, dann geht's, oder einem Pre-Index, dann geht's kaputt.
Eure Emulation ist kaputt, repariert sie.
Ja. Das kann ja nicht sein. Das funktioniert nicht sein.
Das ist eine ganz normale Instruktion.
Ja, es funktioniert auf echter Hardware. Es funktioniert ohne Hardwarebeschleunigung. Aber mit Hardwarebeschleunigung funktioniert es nicht. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, das darf nicht sein.
Und dann denke, das werden Sie eingesehen haben.
Ja, ich habe sehr schnell eine Nachricht bekommen. Nein, benutze nicht solche Instruktionen. Wie? Der Compiler hat es für mich generiert. Okay, aber da kam natürlich auch eine Erklärung dabei. Und... ja, wenn jetzt auf IO-Memory, ja, das hätte ich noch dazu sagen sollen, es wurde nicht normaler Speicher gelesen, sondern IO-Memory wurde gelesen. Diese Instruktion, wenn du sie auf normalen Speicher ausführst, also alles toll. Also so ein
Register von der Peripherie.
Genau, von ein Serial-Port war es tatsächlich. Mhm. Wenn du halt diese Instruktion auf normalen Speicher ausführst, dann tut's dir bei Hardware-Beschleunigung das Host-System ja gar nicht stören. Läuft einfach vom Prozessor. Aber wenn du dann auf IO-Speicher zugreifst, der halt tatsächlich irgendein emuliertes Gerät auf der anderen Seite hat, dann geht's ja jetzt in den Hypervisor, also ins KVM, und dann hat der KVM vor sich eine Instruktion. Und die müsste er jetzt eigentlich verstehen, was sie macht. Ist es ein Lesezugriff, ist es ein Schreibezugriff, wohin und wie groß?
Ja.
Diese Information braucht's.
Also es wird, der Hypervisor wird aufgerufen und steht vor der Frage, warum wurde ich eigentlich aufgerufen?
Genau, er weiß,
es jemand wurde... Jemand hat versucht, diese Instruktion auszuführen?
Ja, er weiß, es wurde Speicherzugriff, aber er weiß nicht genau, was. Da haben sich die ARM-Architekturentwickler was gedacht und haben ein Register gemacht, da steht dann drin, diese Adresse, es war ein Lese, es war Schreib, es war das. Und dann hatten sie aber die Post-Index und die Pre-Index-Instruktion und haben gesagt, nee, da gehen wir gar nicht hin. Und ja, was man dann halt machen muss, der Hypervisor müsste dann den Maschinencode disassemblen, rausfinden, was wird da eigentlich gemacht.
Okay, hier hat jemand versucht zu lesen, so sucht sich erstmal den passenden Antwort raus. Und danach wollte es jemand noch ein Register inkrementiert haben. So, das müsstest du dann auch noch emulieren.
Genau. Und dann hast du dann, ja. Und das könnte man machen, aber die KVM-Maintainer haben gesagt, nein, wenn die ARM-Leute das nicht gemacht haben, dann fangen wir auch nicht damit an. Nee, du stürzt jetzt ab. Freundchen. Und ja. Und die Lösung ist, ja,
warum also bist du... Der Hypervisor sagt dann halt tatsächlich so, kann ich nicht beantworten, hier ist dein Data Abort.
Ja, genau.
Ja. Ja,
hättest du nicht machen sollen, selber schuld. Die Lösung war, Zugriffe auf Speicher in Assembler-Scheiben, wo man dann genau aussuchen kann, welche Instruktion man da benutzt. Also vorher war es ein C mit einem Volatile.
Ja.
Das ist ein Keyword, das dem C-Compiler sagt, ja, optimier mal nicht zu viel. Also da, also ansonsten kann der Compiler halt sagen, wenn du eine Speicheradresse liest und du die nochmal liest und da weiß niemand, hat sie geändert, dann sagt er, oh, hier krieg
ich ja, die gleiche Daten. Ja, das habe ich letztens schon gelesen, also hier kriegst du es wieder.
Ja, das wäre irgendwie ein bisschen doof, wenn man dann bei einer seriellen Konsole immer den gleichen Buchstaben zurückbekommt.
Hm.
Ja. Wenn man halt, weiß nicht, bei einem Kernel-Menu-Config sowieso immer Enter drückt, dann geht's, aber im Normalfall ist es doof. Und ja, da war der erste Bug, ja, in Assembler implementieren. Das habe ich gemacht, bin ein bisschen weitergekommen, aber stürzt immer noch ab. Aber an einer anderen Stelle. Und an einer Stelle, wo ich tatsächlich auch nicht einfach nur Schweigen habe, sondern Konsolen-Output mit einem Crash-Stack-Trace, wo dann steht, ist in dieser Funktion gecrashed. Das war halt cool. Denn vorher ist er tatsächlich bei der seriellen Konsole das erste Mal, wenn er halt darauf zugreift und rausfinden will, was ist das überhaupt, da ist er schon gecrashed. Dann habe ich wieder auf der Liste gefragt. Ja, hey, jetzt habe ich dieses Problem. Und dann hat sich ein anderer von den KVM-Maintainern gemeldet, sehr nett, und hat mir gesagt, warum machst du das? das, was da gemacht wurde, war, das war jetzt eine andere Hardware-Peripherie, nämlich ein Flash. Also so wie ich es gerade erzählt habe mit Sektoren und weiß ich was und Blöcken und Erasers und so weiter. Und diese ganze Komplexität hat man aber nur beim Schreiben. Beim Lesen ist der Flash im Adressraum eingeblendet. Das heißt, wenn du den ersten Block, die ersten 512 Bytes lesen willst, dann gehst du an Adresse 0 und liest die ersten 512 Bytes. Das kannst du einfach machen. Nur ist es ein bisschen doof, dass der Flash an Adresse 0 ist, denn an Adresse 0 ist ja normalerweise ein Nullpointer Zeig dorthin. Und du willst ja, wenn du Nullpointer dereferenzierst, willst du nicht sehen, was du an Adresse 0 hast.
Sondern es soll crashen.
Ja. Genauso, wenn du schreibst, willst du nicht auf dein Flash schreiben. Das wäre doof.
Ja.
Und deswegen wollen wir an Adresse 0 eine Null-Page hinpacken. Die ist halt einfach eine Page, die nicht existiert. Da steht in der Page-Table, ja, da ist nichts und das crasht. Und Barebox, wenn er halt seine Data-Aborts abhandelt, wenn es halt so weit kommt, dass er überhaupt printen kann, dann sieht er, die Adresse, wo es gecrashed ist, ist in der ersten Page. Und dann sagt er dir, statt Data-Abort sagt er Null-Pointer-Exception oder irgend sowas. Mhm. Und dann weiß man, okay. Und dann hat man sogar auch noch eine Stack-Trace. Da steht in dieser Funktion, und da steht sogar ein Offset. Und ja, wenn du noch ein bisschen schaust, dann weißt du, okay, an der Stelle habe ich was falsch gemacht. Und das ist ganz nett. Und das wollen wir auch haben. Aber wir wollen das nicht auf Kosten haben, dass man die erste Page vom Flash nicht sehen kann.
Ja, das wäre dusselig.
Ja, aber im Barebox war halt die Idee, man macht es sich einfacher und man mappt alles, was physisch ist, an die gleiche Adresse virtuell. Mhm. Das heißt, wenn der Flash an Adresse 0 ist, willst du ihn ja eigentlich auch an Adresse 0 virtuell sehen, denn du hast ja nicht mehrere Prozesse, du brauchst jetzt nicht jedem das irgendwie schmackhaft zu machen. Aber ja, wenn du halt an Adresse 0 deinen Nullpointer Page hast, dann musst du halt den Flash schieben. Mhm. Und das war die Funktion, die den Flash um eine Page schiebt. Die ändert dann die Page-Tables, damit dann halt der Zugriff auf den ersten Block vom Flash wird dann gemacht, wenn man auf den zweiten Page vom RAM quasi zugreift.
Ja, genau.
Vom Adressraum zugreift. Ja, alles ein bisschen geschoben. Und dann hat man aber das Problem, da war ja was davor. Also da gibt es eine Funktion, die heißt Remap. Die mappt um. Und was ist, wenn vorher gecacheter Speicher an der Stelle war und jetzt mappst du das ungecached? Du willst ja auf den Flash immer direkt zugreifen. Du willst ja keinen Cache davor. Aber was ist, wenn da mal gecacheter Speicher war? Das weiß die Funktion ja nicht, was davor war. Und da war einfach Code, der hat einfach Cache-Lines invalidiert. Also ich nehme, ich will jetzt diesen Block an Speicher remappen, dann invalidiere ich mal alle Cache-Lines dazu, damit die mir nicht irgendwie durch irgendwas vielleicht in den Flash reingeschrieben würden. Das wäre doof. Ja, das hat's gemacht und da ging's direkt kaputt. Und da habe ich gesagt, ja, hey, ich mache das Invalidieren zwar, aber eigentlich sollte da ja nichts sein. Ja, warum machst du's dann? Ja, es ist eine Funktion für alles. Und nee, das ergibt keinen Sinn. Du machst keine Cache-Maintenance-Operation für I.O.-Geräte. Das macht man nicht.
Also sie hatten es nicht implementiert und hatten jetzt auch nicht die Muße, es zu implementieren?
Ja, also potenziell könnte KVM das besser anders machen, so dass es halt nicht gleich heißt, nee. Das ja. so kommen wir nicht. Also wenn, ja, aber das war halt nicht der Fall. KVM hat davon, wenn du halt irgendeine Cache-Maintenance-Operation machst, auf Sachen, die eigentlich I.O. sind, sagt er dir, nö, das darfst du nicht, das ist Quatsch. Mhm. Und aber wenn ich jetzt zum Beispiel RAM ummappe, dann will ich ja tatsächlich Cache-Maintenance-Operationen machen. Also bei einem Memory-Test, wenn du den Speicher uncached mappst, damit du halt tatsächlich den Memory testest und nicht den ganze Zeit den Cache und nur einmal den Memory, dann mappst du ja uncached, aber dann willst du ja auch tatsächlich die ganzen Cache für den Bereich wegschmeißen, damit der dann halt nicht später rausgeschrieben wird und deine Test-Patterns, die du schreibst und zurückliest, überschreibt. Mhm. Also daher kam der Code. Naja, da habe ich dann halt implementiert, ich habe das in erster Linie verbockt, deswegen habe ich dann, okay. Und tatsächlich hat Lukas mir gesagt vor Jahren, hey, willst du es nicht so machen? Und ich habe ihm gesagt,
das funktioniert ja.
So, nee, ich habe es jetzt versucht, es hat nicht funktioniert, das ist okay. ja, aber unter KVM war das halt alles nochmal strikter, also auf echten Prozessoren hat es funktioniert, unter KVM war es strikter.
Denen ist auch viel egal.
Ja, genau. Aber man könnte auch einen Prozessor designen, der halt genau das Gleiche sagt und sagt, nö, komm ja so nicht. Und dann habe ich das halt implementiert, dass man vorher schaut, war das gecacheder Speicher und nur dann wird der halt einmal geflasht, damit er halt keine Cache-Lines mehr dafür da sind und ansonsten macht nichts. Dann ging's da weiter. Und ich hatte eine Barebox-Shell und ich hatte Zugriff auf meine Wirt.io-Geräte. Also noch nicht, ich habe dann Wirt.io-Geräte, habe dann schnell terminiert, Barebox Coemo nochmal laufen lassen mit einem Wirt.io-Device und habe zugreifen wollen und das hat dann eine Minute gedauert, um einen Megabyte zu lesen. Und das war aber doch auch das letzte Problem.
Ja,
also ich habe das nochmal ein paar Mal laufen lassen. Manchmal war es sehr, sehr schnell. Da war es irgendwie in 35 Millisekunden durch. Und manchmal hat es halt eine Minute gedauert. Habe mir ein bisschen angeschaut und habe ich gesehen, okay, wenn ich es auf die ersten zwei Prozessor-Cores tue, dann ist es super schnell. Wenn ich es auf die letzten vier Prozessor-Cores tue, dann ist es sehr, sehr langsam. Und dann habe ich mir gedacht, was kann das sein? Also es ist eigentlich Wirt.io soll ja alles super schnell sein und so weiter. Habe ich mal gesagt, ja, ist da was mit dem Cachen, Caches doof?
Also was unterscheidet denn eigentlich? Oder kommst du darauf, was die unterscheidet, diese Kerne?
Ja, das nennt man Big Little bei ARM. Da hat man, also hat man auf jedem Handy quasi. Man hat Big Cores für die Spiele, die man zockt. Oder, ich weiß nicht, Instagram scrollen, das ist auch sehr taxing. Und dann hat man halt so Effizienz-Cores, so Little-Cores für das normale Zeug. Musik im Hintergrund abspielen, deine Daten irgendwie irgendwo hinschicken, damit man weiß, wo du bist, so halt. Und das war jetzt auch so ein Sock, der halt irgendwann mal vor langer Zeit auch in Handys war. Die Handys sind da immer ein bisschen weiter als die Embedded-Geräte. Und auf den Little-Cores, ja eigentlich die langsameren sind, war es super schnell. Auf dem Big Cores war es super langsam. Und da habe ich dann nochmal gefragt, ja, hey.
Hallo, KVM-Mailingliste.
Genau, also ich
bin's wieder.
Ja, ich habe noch ausprobiert, Caching auszuschalten und dann war es gleich schnell auf beiden. Da habe ich gesagt, ja, wie kann das denn sein?
Schnell oder langsam?
Gleich schnell. Also ohne Caches war es alles gleich schnell.
Ja, das sollte ja so auch nicht sein, ne?
Ja. Aber wenn ich Caches anschalte, auf den schnellen Cores, dann ist es langsam. Man hat gesagt, ja, hey, wird da die ganze Zeit getrapped? Das war jetzt meine Annahme. Da gehst du die ganze Zeit in den Hypervisor und der...
Der hat die versucht zu lesen? Ja, ist okay.
Ja, und dann hast du halt... Ja, also im Optimalfall ist der Wirt.io-Ring ja im geteilten Speicher und beide sehen's und kannst halt in wenigen Millisekunden alles austauschen. Aber das ist ja nicht der Fall. Und ja... Und das war dann halt das letzte Problem bei dem Ganzen, nämlich der Speicher war im Barebox, wenn der Cache an ist, cached gemappt. Aber im, ja, natürlich, das war nur langsam, wenn du KVM anschaltest. Ja. Wenn du KVM ausschaltest, war alles toll. Da war die ganze Zeit alles toll.
Immer.
Und da mal, wo war ich jetzt? Genau, ja, Caches. Und im Barebox wurde dann halt Caches benutzt für diesen Bereich. Und im QEMU wurde halt der Speicher nicht cached gemappt. Also der QEMU war ja der, der das VIRT.io an der anderen Stelle zur Verfügung gestellt hat.
Ja.
Und der hatte den gleichen Speicher gemappt, aber ungecached.
Ist das nicht ganz normaler RAM-Bereich des Gast, der da eigentlich...
Genau, aber den kannst du ja in unterschiedlichen Stellen doppelt mappen. Also machen Leute, die jetzt Shared Memory machen für Kommunikation, machen sie ja auch. Mhm. Die mappen dann halt den gleichen Speicher in verschiedene Programme. Und ja, das ist genau halt so ein Szenario. Aber man sollte halt schon die gleichen Caching-Attribute auf beiden Seiten haben. Ich habe das gestern ausprobiert. Der sehr nette KVM-Maintainer hat mir nämlich gesagt, ja, for Giggles, mach doch mal, dass du viel Last erzeugst und schau, ob es schneller wird.
Ja.
Und ich habe es nicht jedes Mal hinbekommen, aber bei den ersten paar Malen, sobald ich das Stress-Kommando laufen lasse, ist fertig.
Also einfach auf dem Host.
Auf dem Host.
Ja,
auf dem Host habe ich einfach das Stresskommando laufen lassen.
Dass die CPU ordentlich was am Machen ist, nebenbei.
Genau. Und ja, direkt fertig mit der 1 Megabyte Übertragung. Und das Ding ist, das QEMU kriegt halt eine Notifikation, schaut in seinen Speicher, der eigentlich gecached ist.
Ja.
Und
schaut an den Caches vorbei.
Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Also das
ist genau der richtige Moment.
Ja, nee, doch. Ja, ist es gecached im QEMU, ist es ungecached im Barebox? Und ja, dann das QEMU schaut halt auf den gecachten Speicher.
Ja.
Und ja, da tut sich nichts.
Ja.
Da tut sich nichts.
Mein Cache hat sich nicht geändert. Hier ist nichts angekommen.
Genau.
Und warum ist diese Queue leer? Warum wurde ich aufgeweckt?
Ja. Und die Lösung ist halt, dass man, was man halt von vornherein machen sollte, aber nie gestört hat, als man nicht Hardwarebeschleunigung benutzt hat, wo dann halt QEMU sowieso, QEMU ist es egal, wenn es halt emuliert. Ah, du willst diese Adresse? Ja, krieg diese Adresse, ist alles eh gleich. Aber wenn du es halt auf echter Hardware machst, dann müsst du halt die gleichen Caching-Attribute verwenden. Das heißt, ja, wenn du, also es ist ja das gleiche Gerät, also sehen beide das Gleiche, dann sollen beide halt das Cache benutzen.
Ja.
Und wenn du das machst, ja, funktioniert's einfach. Auf allen Cores, mit KVM, ohne KVM, Cache an, Cache aus. Ja, einfach das machen, was man machen soll.
Das heißt, Barebox hat jetzt vollständigen Support, um unter ARM 64 mit Hardware-Virtualisierung und VIRT.io zu funktionieren.
Genau. Und das Ganze ist auch im nächsten Barebox-Release, das Sascha heute hoffentlich macht.
Nett.
Ja. Ich weiß nicht, für was man das braucht, aber wir haben Probleme dabei gefixt, die vielleicht irgendwann mal in Zukunft auf einem Prozessor auftreten könnten.
So.
Ist cool.
Ja, ist auch nett.
Ja.
Jetzt können wir nochmal kurz, also wirklich kurz, glaube ich,
ja.
Darauf
ja,
zu sprechen kommen. Wir sind junge,
ja, haben
uns festgequasselt.
Ja.
Warum wir das Ganze gemacht haben?
Ja, das Ganze war ja, weil die Testsuite da fehlgeschlagen ist.
Welche Testsuite?
Für Open Embedded Core.
Was ist Open Embedded Core?
Das ist, ich war ja da nicht dabei, als sie das aufgeteilt haben.
Aber, das verwirrt mich jedes Mal. Ich weiß wirklich nicht, was ist.
Ja, aber es gibt ein Projekt, das ist das Yocto-Projekt.
Ja.
Damit kann man sich eigene Linux-Distributionen bauen.
Ja.
Das findet bei uns viel Einsatz in Kundenprojekten.
Ja.
Falls jemand sowas wie Bildroot, OpenWrt oder BTX-Test kennt, das geht auch ein bisschen in die Richtung. Aber Yocto ist halt, ist ein Projekt, das viele benutzen.
Zum Beispiel benutze ich das auch fürs LXATAC.
Ja.
Ja.
Ich benutze es auch bei meinem Kundenprojekt gerade.
Ja.
Ja.
Wird viel benutzt.
Genau. Und Open Embedded Core ist das Herzstück von Yocto. Das sind halt das, was du immer in einer Yocto-Distribution mit drin hast, dieser Layer. Also, da hat man verschiedene Layer und OE Core ist halt der Core-Layer.
Bash. Systemd. Irgendwas anderes als System.
Linux.
Linux, ja, je nachdem.
Linux Yocto halt.
Ja, genau.
Ja. Und neulich auch Barebox.
Also, ja. Also also wenn du irgendwas in ein, also es gibt halt auch noch andere Layer, Meta Open Embedded zum Beispiel oder so.
Ja.
Da ist das halt, da schickst du ein Rezept hin, um halt irgendein Stück Software zu bauen. Die sind da auch, die nehmen das eigentlich recht bereitwillig. Oder du machst halt dein eigenes Layer und stellst das auf GitHub. Das haben wir für Raug, wieder Raug.
Ja,
für haben auch MetaPDX zum Beispiel.
Genau. Also für Barebox hatten wir da mehrere Layer. Da gab es MetaBarebox. Das war jetzt nicht von, das war jetzt nicht von Pingotronics, aber das wurde halt viel benutzt. Es gab von MetaPhytek gab es auch ein Barebox-Rezept. Es gab in irgendeinem alten MetaFreescale ein Barebox-Rezept. Es gab, in unseren Projekten haben wir das Rezept aus MetaPTX genommen. Das ist unser Layer. Aber wenn man halt so viel, wenn man halt diese Fragmentierung hat, dann, ja, ist halt, sollte man halt drüber nachdenken, will man das nicht irgendwie an eine zentrale Stelle haben, damit alle halt sich das teilen können. Insbesondere bei komplexeren Themen, wie zum Beispiel Secure Boot, da musst du ja auch viele Sachen verkabeln, da ist es halt gut, wenn alle halt am gleichen Strang ziehen und nicht jeder sein eigenes Barebox-Rezept und seine eigene Integration für verschiedene Sachen hat.
Das heißt, wir haben gesagt, wir haben das jetzt in verschiedenen Layern und wir könnten es auch in Meta Open Embedded bringen oder sowas, das benutzt auch quasi jeder, aber das reicht uns nicht. Wir sind wichtiger als das. Barebox kommt jetzt nach OE Core.
Ich glaube, so in etwa ging's.
Ja.
Ja.
Okay.
Ja. Und da war den Maintainern aber daran gelegen, dass, ja, wenn jetzt Barebox nach OE Core kommt, dann sollten aber Tests dafür da sein.
Das muss man sich ungefähr vorstellen wie ein Türsteher, so ein Maintainer.
Ja. Muss so viel Coverage haben.
Tut ja, hier. Mit der Test-Coverage kommst du hier nicht rein.
Genau. Ja. Ja. Und
deine Leute daneben dir.
Ja. Und da hat Enrico dann erstmal Tests für Bootloader geschrieben, die gab es gar nicht.
Also, es gab, man muss halt dazu sagen, dass U-Boot schon in OE Core
drin war. Ja, U-Boot und Grub.
Ein anderer Bootloader.
Ja, U-Boot und Grub waren beide schon unterstützt in OE Core, aber sie wurden halt, es gab halt jetzt keine Tests, also die Tests sind halt auch jetzt nicht so, also wenigstens wird ein U-Boot gestartet oder ein Barebox gestartet und man schaut, kommt man zu einer Shell. Das ist ja schon mal was, dass es nicht kaputt gegangen ist.
Ja.
Ja, das Gleiche, weil jetzt, es gibt noch keine Referenzplattformen zum Beispiel mit Barebox. Deswegen, ja, man will halt sehen, dass es nicht kaputt geht. Also man will eigentlich immer automatisiert sehen, dass es nicht kaputt geht, aber bei Neulingen will man umso mehr sehen, dass sie jetzt nicht kaputt gegangen sind. Und deswegen hat Enrico die Tests geschrieben und die Tests haben ja auch funktioniert, halt nur nicht auf dem ARM-Server, obwohl die Software eigentlich für ARM konzipiert war.
Mhm.
Ja. Und ja, wie ich mir das dann für Barebox angeschaut habe, habe ich ja erzählt. Bei U-Boot habe ich einen Bug-Report geschickt, der ist noch...
Also da, das Ding ist, da gab es halt vorher keine Tests, dann wurden halt Tests für U-Boot und Barebox beide geschrieben und bei U-Boot gab es dasselbe Problem?
Ja, halt an einer anderen Stelle im USB-Stack. Also U-Boot ist halt drüber hinausgekommen, dass es halt gar nichts zu sehen gab, weil er diese komischen Instruktionen erst später generiert hat. Bei Barebox war halt das Stückchen Code, das da die komische Instruktion generiert hat, halt ziemlich früh.
Ja.
Ja.
Und da hast du das in Bug Report.
Ja, da habe ich mir eine E-Mail geschickt. Aber ich sehe ein, dass es eigentlich für die meisten halt, also es ist, also ich finde, für Barebox hat sich absolut gelohnt. Ich habe Probleme gefixt, richtig, die mir gar nicht bewusst waren, dass es Probleme waren. Und ich glaube, das hilft der Robustheit der Software sehr. Aber finde jetzt halt, aber jetzt das Erste, womit ich angefangen habe, andere in Assembler geschriebene Instruktionen zu benutzen für MemoryMapped.io, das brauchst du halt wirklich nur, wenn du jetzt irgendwie unter KVM läufst. Ansonsten kannst du es halt in C machen. Da kann man sich halt streiten. Aber ja, all in all fand ich, ja, das hat sich gelohnt. Ich habe was gelernt. Wir haben eine Podcast-Folge draus gemacht.
Ja, das Wichtigste eigentlich. Ja. Und Barebox ist in OE Core.
Genau, aber ohne KVM-Tests. Die haben wir jetzt erstmal ausgeschaltet.
Okay. Weil, damit U-Boot auch noch mitkommt.
Ja, genau. Ja. Aber irgendwann in Zukunft könnte man die mal anschalten.
Ja, ein schönes Ding. Ich glaube... Damit sollten wir auch mal zum Ende kommen.
Wir
haben wirklich viel geschnackt. Aber es ist ja auch schön.
Ja, wir haben schon lange nicht mehr geschnackt.
Ja.
Na gut. Hoffentlich nächstes Mal nicht wieder zum Dezember. Also vielleicht auch zum Dezember. vielleicht
zwischenzeitlich schon mal. Ja, sollen wir mal sehen, wann wir uns wieder treffen. Dann Bis dann.
Tschüss. Tschüss.